wäre echt gern einmal auf so einer Steampunk-Convention.
Oh, okay.
Mit dem vollen, okay, mit dem vollen Ornat.
Und dann kam der Moment, wo bei mir im Freundeskreis auf einmal diese Surf-Subkultur losging.
Ich bin in so einem 900-Seelen-Dorf aufgewachsen, habe mich auch mit der katholischen Kirche überworfen, als ich 12 war und gesagt habe, ich mach den Scheiß nicht mehr mit hier.
Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mir gegenüber sitzt die fantastische Autorin Simone Buchholz mit einem großen Zylinder auf dem Kopf und einer großen Uhr um den Hals und wahnsinnig viele Freundschaftsbändchen um den Arm. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und wir beide werden uns heute über das schöne Thema Subkulturen unterhalten. Und zumindest habe ich das so interpretiert, Simone. Ich möchte mit dir heute über deine Sozialisation sprechen. Und zumindest in meinem Fall sind da die Subkulturen spielen da eine große Rolle. Und als ich so dein Twitter durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass du wohl auch ziemlich tolle Subkulturenphasen hattest, die dich bestimmt geprägt haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Simone.
Hallo Ole. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Und ja, als was hast du mich gerade beschrieben? War das so Axl Rose für Arme oder?
Nee, ich habe einfach versucht, so ein paar Subkultur-Insignien dir umzuhängen, so metaphorisch gesprochen.
Ja, aber es ist tatsächlich, es sind ja bei mir so 80er, 90er. Insofern liegst du da total richtig.
Und da kenne ich mich natürlich nicht so aus. Also weil bei mir war es ein bisschen später, so meine Subkulturen und vor allem so die Zeichen der Subkulturen.
Die Insignien, ne?
Ja, genau. Ja.
Das Ding ist, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich wollte immer total Subkultur sein, aber ich glaube, ich war es immer viel zu kurz, weil ich immer gleich schnell versucht habe, in die richtige Kultur zu kriechen. Und irgendwie, ja, das ist nämlich für mich so ein Punkt, irgendwie veröffentlicht zu werden oder dass sich das manifestiert, dass das Manifest ist, was ich mache. Und ich finde ja tatsächlich, wenn ich jetzt mal Subkultur definieren sollte, würde ich sagen, es ist alles, was eben nicht manifest ist, was nicht veröffentlicht ist, was irgendwo anfängt und so im Fluss ist und so ein Underbelly legt, aus dem dann was wachsen kann.
Mhm.
So, und da war ich nie lang genug drin, glaube ich. Ich weiß nicht warum, ich wäre immer gerne sehr viel länger drin gewesen.
Weißt du denn aber noch, was so dein erster Berührungspunkt mit Subkulturen war? Also gab es sowas bei dir im Umfeld? Gab es irgendeinen Moment, wo du so dachtest, Moment, was ist das denn jetzt? Das finde ich spannend oder das irritiert mich?
Ja, das war halt, ich bin 1972 geboren, ja, und dann legen wir mal so 12, 13 Jahre drauf, dann sind wir Mitte der 80er und da gibt's ja so diese Erweckungserlebnisse. Und natürlich war das wie bei jedem Teenager Musik. Und ich habe wahrscheinlich habe ich Formel 1 geguckt, was ja schon nicht Subkultur, sondern öffentlich-rechtliches Fernsehen war mit Stefanie Tücking damals, die ich sau cool fand. Und da war Cyndi Lauper. Mhm. Und ich war halt so, ich bin im Spessart aufgewachsen, halt so ein blondes Mädchen, das immer draußen rumgeturnt ist. Ich war immer im Wald und mit so Klapprädern rumgefahren und dachte, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, eine Räuberin oder Piratin, war voll im Spielmodus eigentlich noch. Und dann sah ich diese Frau mit diesen bunten Klamotten und ich glaube dann so in der gleichen Sendung oder kurz danach habe ich dann auch The Cure entdeckt und dass sich das übereinander gelegt hat für mich, war so eine Art, wie ich eine Haltung zur Welt, die ich geil fand, sowas Destruktives und gleichzeitig Buntes und Rotziges und hat glaube ich auch zu meinem Piraten ich ganz gut gepasst.
Ich habe sofort ein Bild gerade von dir und von dem, was du da gesehen hast.
Ja, und das war echt, also es war so eine Mischung aus Mädchen im Wald und dann so blaue Wimpern und vielfarbige Fingernägel. Und ich weiß noch, dass meine Mutter einmal in dieser Zeit, also ich habe es sofort imitiert, ich wollte und habe sofort Cyndi Lauper in die Haarbürste gesungen und so. Und dass meine Mutter irgendwann, als ich mal aus dem Auto gestiegen bin, wir sind zusammen in die Stadt, in Anführungsstrichen, gefahren, also die nächste Kleinstadt, Aschaffenburg. Und sie macht die Autotür zu, nachdem ich ausgestiegen bin und sagt so ganz leise vor sich hin, Scheiße, meine Tochter steigt aus dem Auto. Weil ich so absurd aussah, glaube ich. Bizarr einfach okay, ja. nur. Mhm.
Und, bist du dann richtig aufgefallen, also in Aschaffenburg, wenn du da mit deiner Mutter unterwegs warst? Also sahst du schon mit, wir reden gerade so von einer 12-, 13-, 14-jährigen Simone, bist du da schon richtig aufgefallen?
Also in Aschaffenburg nicht, weil Aschaffenburg so nah an Frankfurt ist und da sehr viel amerikanische Subkultur war, weil die Army einfach da in Frankfurt oder auch in Aschaffenburg stationiert war. Wir haben immer viel Black Music gehört und so, und es war eine sehr relativ bunte, offene Gesellschaft für so ein bayerisch-hessisches Kleinstadtnest eigentlich, und auch viel Musik. Sven Väth hat da seine ersten Gigs gemacht in so einem Keller und so, aber bei uns auf dem Dorf. Ja, ich bin in so einem 900-Seelen-Dorf aufgewachsen, habe mich auch mit der katholischen Kirche überworfen, als ich 12 war und gesagt habe, ich mache den Scheiß nicht mehr mit hier. Und da war ich schon, also dieses Außenseitergefühl durch hingezogen sein zu einer anderen Subkultur. Ich glaube, die anderen hatten alle große Geschwister, die halt Rock gehört haben. Bon Jovi und so.
Aber warst du dann alleine? Also mit deiner Subkultur, die du so gefunden hast, und vor allem auch mit deinem Look, weil das ist ja das Erste, was man sieht. So, die Simone, die zieht sich auf einmal anders
doch,
an.
Doch,
so.
Ja, also ich war immer ein bisschen schräg angezogen. Ich weiß nicht, sogar da war ich hier in Hamburg dann irgendwann Mitte der 90er und stand am Gänsemarkt. Da war ich ja schon Anfang Mitte 20, stand am Gänsemarkt an der an der Ampel, und neben mir standen so zwei Schüler, glaube ich, so Teenies, und guckten mich an, guckten an mir runter und guckten mir wieder in die Augen und sagten, sie sind aber bunt. also ja, ich glaube schon, mir ist das selbst nie so bewusst gewesen. Ich habe es dann immer nur an solchen Kommentaren gemerkt, dass ich vielleicht habe ich auch einfach keinen Geschmack. Das kann auch sein.
Das glaube ich nicht.
Aber ich wollte immer gerne anders aussehen als die anderen. Und ja, ich kann da später vielleicht noch eine schöne kleine Geschichte zu erzählen, weil das auch oft aus gar nicht die Möglichkeiten haben, coole Klamotten zu kaufen. Mhm. Also auch finanziell nicht die Möglichkeiten haben. Ich glaube, das ist Subkultur, entsteht immer aus etwas nicht haben und sich selbst was machen.
Ja, würde ich unterschreiben.
So, das ist so, ne? Und das ist halt noch nicht manifest. Es ist noch so total im Flow. Und daraus entsteht dann das, was alle später als Kultur genießen.
Ja, oder halt, so, dass du versuchst, irgendwie einen Gegenentwurf zu dem, was gerade so gängig ist,
hinzustellen. Genau, ein Gegenentwurf zum Mainstream, aber auch aus einem defizitären Gefühl heraus, glaube ich. Dieses, da kann ich nicht so richtig, und dann will ich das auch gar
nicht. Und deshalb mache ich das und das.
Genau,
ja.
Deshalb mache ich mein eigenes. Und ich bin ja jetzt schon in dem hohen Alter von 50 und ich finde es immer noch wahnsinnig interessant, wenn was aufploppt auf der Straße, in der Musik, in der Literatur, im Film. Ich denke immer, geil, jetzt kommt wieder irgend so ein Ding. Das finde ich so super. Was waren denn deine ersten Berührungspunkte?
Ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung ein bisschen länger nachgedacht, und mir ist eine Situation aufgefallen, über die ich noch ganz, ganz lange später nachgedacht habe. Und es muss so in der 7. oder 8. Klasse gewesen sein. Denn ich bin hier in Hamburg auf so einer ganz guten Schule gewesen. Und so das Einzugsbereich war auch so eher, dass da so, da waren auch schon auch viele Kids, die so aus der gehobenen Schicht irgendwie da waren.
Das heißt in Hamburg ja einfach echt Geld, ne?
Genau, ganz genau. Und das ist mir nie so richtig aufgefallen, noch zu Schulzeiten, aber jetzt so im Rückblick. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in die Schule gekommen bin und so das eine Mädchen, das aus einem richtig gutem Haus, also richtig guten in Anführungszeichen, ne, du weißt, wovon ich spreche,
rich
kam,
Kid
wo halt so richtig Rich Kid, ganz genau. Ja. Und die vorher immer auch so im Blazer und so da war, die kam den einen Tag komplett in zerrissenen Nylonstrumpfhosen, komplett schwarz geschminkt.
Wie alt wart ihr da? Kannst du das sagen?
Es war 7., 8. Klasse, also es muss so 14, 15, irgendwie sowas wahrscheinlich gewesen sein. Und war halt komplett Goth, vom einen auf den anderen Tag.
Geil.
Und ich weiß noch, dass mich das so unendlich irritiert hat, weil wir dann da saßen in dieser Klasse und auf einmal kam sie rein und sie hatte die ganzen Blicke natürlich der Klasse sofort und niemand wusste so richtig mit dieser Situation umzugehen.
Wusstest du denn, was es ist?
Null.
Also konntest du es einordnen?
Nee, überhaupt nicht. Und ich habe mich wahnsinnig das so hingezogen gefühlt.
Ja,
das
Gothic
weiß ich noch,
ist auch toll.
Weil ich fand das so irritierend und so anders und so böse und vor allem, das hatte sofort auch so einen Punk-Rebell Anstrich.
Ja, das ist Attitude.
Weil natürlich, also alle haben darauf reagiert. Nicht nur wir Schüler, sondern auch jeder Lehrer, jede Lehrerin hat einen Spruch dazu gebracht. Und es war so sehr, und sie stand so krass da drüber. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Und ich weiß noch, dass eine Woche danach eine Freundin von ihr, die auch aus richtig Money-Familie kam, genauso dann in die Schule kam.
Das gleiche, auf dem gleichen Ticket gefahren.
Genau das gleiche Ding so. Und die hat es dann sogar noch krasser gemacht. Die hatte dann nämlich sofort auch einen Freund parallel, der so schon 18 war. Und die ist dann ausgezogen und zu dem gezogen. Und die haben dann immer geraucht und hatten diese schwarzen Klamotten an und so. Und ich fand das, das hatte sowas, das hat mich total angezogen. Und gleichzeitig weiß ich auch noch, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, so mich mit dem, was die da so machen, zu beschäftigen. Weil ich so Angst hatte vor diesem, ich war halt auch 14, 15 und war froh, nicht hardcore gemobbt zu werden. Ne? Das ist ja so diese Phase, wo viele versuchen, einfach so Kopf runter und einfach so durchkommen. Und ich hatte einfach Angst vor, glaube ich, dann ausgelacht zu werden oder nicht Teil der Gruppe zu sein.
Ist vielleicht aber auch so ein Jungs-Mädchen-Ding, könnte ich mir vorstellen. Also das ist für Jungs ist es super wichtig, Teil der Gruppe zu sein in dem Alter.
Mir war das auf jeden Fall total wichtig.
Ja, ja, weil die anderen Jungs halt auch, da geht es ja nicht nur um Mobben, also da kannst du auch einfach schon mal Schläge kriegen oder so, ne, ja. In dem Alter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, Mädchen haben da ein bisschen mehr Freiheit im Kopf zur Verfügung in der Zeit,
könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall war das so mein erstes Erlebnis und vor allem so dieses, ich fühle mich dazu wahnsinnig hingezogen, zu dem, dass da so ein Bruch ist und vor allem auch so diese krasse Veränderung auf einem und von einem auf den anderen Tag. Es war nicht schleichend so. Ne?
Die weißt jetzt nicht du, was passiert ist? Habt ihr das irgendwann mal?
Nee, ich glaube, das war wahrscheinlich einfach so eine krasse Rebellion, so gegen zu Hause, gegen das, du musst so rumlaufen, du musst so sein. Und dann dieses, nee, ich färbe mir jetzt die Haare schwarz und ich zerreiße jetzt meine Strumpfhosen und ich ziehe mir Lederjacken an und rauche.
So. Wahrscheinlich war es auch von langer Hand geplant.
Wahrscheinlich. Also,
du musst ja die Klamotten besorgen.
Genau.
Und so.
Und dann vor allem, ja, von einem auf den anderen Tag. Und das war, glaube ich, so meine erste, deswegen wollte ich das hier auch erzählen, das war so meine erste Erfahrung mit, okay, man kann sich offensichtlich von einem auf den anderen Tag komplett verändern. Zumindest optisch und auch so, wie deine Wirkung ist auf andere. Und das fand ich absolut faszinierend. Und erst viel, viel später habe ich mich dann selber mal getraut, irgendwie sowas zu tun.
Was war das?
Können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Später. Mhm. Aber genau, das war so der erste Moment mit der Subkultur. Und was ich vor allem irre fand, das ging dann auch weiter, die ganze Schulzeit noch. Und irgendwann war das tatsächlich so, dass diese Mädels dann auch am Wochenende manchmal auf dem Kiez rumsaßen und einfach so bei den Punks und so auf der Straße saßen und einen Hut ausgelegt haben.
Ja, das war aber ganz
und halt
groß.
Geld irgendwie eingesammelt haben.
Es ist so lustig, dass das bei euch auch noch war, weil das war so unser Ding eigentlich, so 80er-Punk. Und ich habe das auch, ey, wir hatten ein besetztes Haus am Bahnhof. Und da war ich dann schon eher so 16. Und da hat mich das so, da war dann also dieses Cyndi Lauper Wave Bund Gothic so ein bisschen vorbei. Da hat mich dann Punk sehr stark angezogen, weil ich die Typen so saucool fand. Ja. Weiß nicht warum, die haben gestunken und waren irgendwie ekelhaft. Ich fand die so anders als alles, was mir in der Schule an Jungs präsentiert wurde. Und ich weiß, dass ich da auch mal übernachtet habe und meine Eltern echt
durchgedreht
sind. Und ich fand es einfach, dieses um den Ölofen sitzen und Joints rauchen und draußen ist dieser krattelige Bahnhof und es gab da, man hat dann so, das war alles so mit Teppichen vollgelegt und stinkig und dann
hatten
jemand
die aber, so eine Ratte als Haustier
und dann gab's
und so geile Namen, ne?
Ja, Rolli einer kam immer und hat gesagt, ich bin Michelle aus Berlin. Ach. Ich glaube, der hat aber einen bayerischen Akzent gehabt oder so, hat er behauptet, er sei Michelle aus Berlin und sah ein bisschen aus wie Christopher Lambert in Subway mit so blond gefärbten Haaren und Gott, das war so 80s. Und ich habe aber interessanterweise ums Abi rum hatte ich einen totalen Preppy-Schick dann wieder. Da habe ich eine Kehrtwendung hingelegt.
Okay, richtig mit Perlenkette und so?
Ja. Bunte Perlenkette. Mhm. Also bunte Glasperlenkette, aber so. Und da habe ich dann Blazer getragen und hatte so einen Bob irgendwie, so einen Haarschnitt. Und habe auch Lippenstift getragen und war aber, glaube ich, im Inneren war ich immer ein Punk, so, aber habe das selbst gar nicht so recht gewusst. Und das ist das Interessante, finde ich, an diesem Mädchen aus deiner Schule, dass die so beschlossen hat, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken. Das finde ich echt enorm stark.
Boah, ich finde, also ich habe auch, also gerade im Nachhinein unglaublich Respekt davor, dass die das so durchgezogen hat und einfach ein krasses Statement gesetzt hat.
Und was war denn dein Ding, bist du dann mal? Also warst du mal Teil einer Subkultur oder lief das, also weil die Frage ist ja, läuft es immer, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, das ist so ein kleiner, aber wichtiger Punkt, Mode, und du sagtest, ey, es ist fucking alles.
Ja. Nee, nicht fucking alles, es ist natürlich
ein großer
auch,
Teil,
also
ja.
Weshalb ich das auch so spannend finde, heute darüber zu sprechen, über das Thema Subkultur, ist, dass zumindest bei mir, und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, meine ganzen musikalischen Einflüsse wahnsinnig von den Subkulturen kommen. Also, weil immer, wenn ich mich einer Subkultur hingezogen gefühlt habe, dann habe ich mich so ultra mit der Musik beschäftigt. Weil das natürlich das Ding war. Du sitzt dann mit deinen Leuten zusammen und hörst einfach 24/7 genau die Musik, die dazu passt. Weil die dein Lebensgefühl erklären will oder erklärt. Oder du hast das Gefühl, du brauchst das. Das ist jetzt dein Soundtrack. Und das ist ja was ganz anderes als irgendwelche Popmusik, die im Radio läuft. Mm. So, die höre ich mir ja nicht, da höre ich mir ja nicht 20 Mal hintereinander den gleichen Song an.
So, und da wird es jetzt interessant zwischen uns beiden, glaube ich, weil ich habe schon viel Popmusik gehört, Radio.
Mhm.
Aber was Literatur angeht, habe ich mir freaky Zeug besorgt. Und zwar von Anfang an, weil mich das angemacht hat. Also Kriminalromane, Genre, war über Jahrzehnte komplett Subkultur. Es wurde echt unterm Ladentisch verkauft. Und ich fand halt Raymond Chandler schon als sehr junge Frau sehr interessant.
Und wie bist du aber an sowas rangekommen? Also,
gab es
da Leute, die gesagt haben, ey, lies das mal, das ist gutes Zeug.
Also ich hatte einen Englischlehrer, der hat mir Hemingway und Dorothy Parker hingelegt, die ja damals schon tot waren, also alte Leute, aber irgendwie nicht das war, was man sonst so in der Schule gelesen hat. Hemingway stand auch bei meinem Vater so irgendwo im Regal. Raymond Chandler hat mir auch einen Journalist in die Hand gedrückt, bei einer Zeitung, wo ich Praktikum gemacht habe. Also es waren ältere Leute, die mir Sachen gegeben haben, die aber schon vor ganz langer Zeit Subkultur waren.
Mhm.
Also mich haben komische, oder auch James Joyce, Ulysses,
ja. Ohne
Punkt und Komma geschrieben. Das ist super Punk, weißt
ja.
du? So.
Ja, voll.
Und solche Sachen zu lesen, oder Beckett. Ich weiß noch, irgendwann als Teenager war ich in Warten auf Godot.
Okay.
Im Theaterstück und war vollkommen hin und weg davon. Ich dachte, was ist das denn für ein krasser Shit, ey? Was machen die da? Die machen einfach nichts. Und das war, ist tatsächlich interessant, weil meine Modesubkultur fand viel über Musik statt, aber die Subkultur, die mich in meiner Arbeit geprägt hat, war halt dann doch in Büchern zu finden.
Ja, das macht ja auch total Sinn. Ja.
Und das ist aber dann natürlich was, was du nicht unbedingt selbst findest, weil es läuft ja nirgendwo. Es muss dir echt jemand in die Hand drücken. Also wirst du richtig so reingeschubst. Und ich frage mich immer, hätte man mich auch in eine ganz andere Richtung schubsen können?
Ja,
weiß
das
ich
ist
nicht.
Spannend, auf jeden Fall.
Keine Ahnung.
Wenn dir dein Englischlehrer irgendwas anderes
gibt. Keine Ahnung, ja. Vielleicht wäre ich auch. Ja, vielleicht wäre ich auf viktorianische Ghost Stories abgegangen oder so. I don't know.
Das ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, aber so diese Geschmacksbildung, wie funktioniert das eigentlich? Wie bildet sich dein Geschmack so für
naja,
Kunst und Kultur?
Es sind Einflüsse, ne?
Ganz
und,
genau.
Und Subkultur ist ein total großer Einfluss, wobei junge Leute die halt machen. Also es ist so, du wirst beeinflusst und gleichzeitig machst du was draus.
Ja.
Also jetzt sag mal, was war denn das bei dir? Wir
ja,
sind da
also,
immer noch nicht.
Genau, habe ich hier auch schon mal in diesem Podcast erzählt, ich war ja ganz, ganz, ganz lange Jahre in so einem Knabenchor.
Mhm.
Und das war so richtig im Nachhinein auch echt übel. Das war hier in Hamburg, in Havestehude irgendwo, war ich in so einer, also so richtig rich Gegend, in so einer komischen Kirche. War ich im Knabenchor, weil ich gecastet wurde an der Grundschule. Die haben so Sänger gesucht, habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt.
Mhm.
Und dann bin ich da hingegangen und war dann aber, weil Knabenchor habe ich damals auch überhaupt nicht. Also ich komme aus so echt völlig normalen, so meine Eltern haben ganz normale Arbeiterberufe gehabt. Und ich war dann auf einmal in so einer Welt drin, wo auf einmal fast ausschließlich so Rich Kids waren, auch nur Jungs, weil es war ein Knabenchor. Weil offensichtlich das Ding Knabenchor so ein Ding ist, wo reiche Familien ihre Jungs hinschicken.
Ja, so Bildungsbürger.
So ein Bildungsding, so ein bisschen, genau. Ne? Mhm. Und bei mir war das halt so, die haben mich in der Schule gecastet und ich konnte da ganz gut singen und meine Mutter hat gesagt, ah, du hast so Lust zu singen? Ja, dann geh doch dahin. So, ne? Und ich war so sehr lange Jahre da in diesem Knabenchor und da war alles so wahnsinnig streng und konservativ.
Darf
so.
Ich kurz was erzählen? Nur ja, einen bitte. Halben Satz. Mein Sohn Fall. Wollte auch so gern singen und ich habe gesagt, dann gehen wir halt Knabenchor. Ja. Und da war er, glaube ich, 5 oder 5:30. Und er ist nach einem Jahr rausgeflogen.
Ja.
Das ist eine Rockstar-Biografie.
Genau. Das ist
einfach rausgeflogen.
Ganz genau, ist total
aus
geil.
Dem Knabenchor.
Ja, und weil, aber Knabenchor auch, das ist sehr, sehr, sehr streng.
Weil er sich
streng.
So schlecht ja, benommen
aber
hat.
Aber es ist auch sehr streng. Also
und
bei
der
mir,
Typ sagte, wenn er noch einmal mit dem Stuhl auf dem Kopf rumläuft, dann fliegt er raus. Ja, und Rocco
hat
sich gemerkt, Stuhl auf den Kopf gesetzt, rausgeflogen. Ja. Endlich muss ich nicht mehr hin.
Ja, so. Ja,
clever.
Und bei uns war es auch sehr, sehr streng und wenn man dann aufgetreten ist, musste es immer hemden und musste immer gebügelt sein und so und es war alles so auf Kante und kein Mucks zwischen den Songs und so und auch bei den Proben war immer so wahnsinnig streng. Ich weiß bis heute nicht, was mich daran so gekriegt hat. Ich glaube, dass es war einfach sehr anspruchsvoll. Also es war ein guter Chor
ja,
und
singen lernen,
mich hat das, genau, ne? Mich hat das richtig doll gekriegt, dass da so viel Technik so singen und ich mochte einfach immer gerne singen und ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich da wahnsinnig viel lerne und das hat mich daran so angesprochen. So und das habe ich wirklich wahnsinnig viele Jahre gemacht.
Wie lange hast du das gemacht?
Ey, unendlich.
Durch einen Stimmbruch durch?
Ja, 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 durch einen Stimmbruch durch. Ich habe es bestimmt 6, 7 Jahre gemacht.
Wow. Also
echt wahnsinnig lang gemacht. Und dann kam der Moment, wo bei mir im Freundeskreis auf einmal diese Surf-Subkultur losging.
Ja, so. Das Hamburg
auf dann
auch, ne? Ja.
Sind alle im Sommer irgendwie für 200€ mit Ruff Jugendreisen nach Südfrankreich gefahren und waren dann für 3, 4 Wochen
am Strand
und haben nur noch, waren
sich
nur noch
die Haare
surfen,
gebleicht.
Haare gebleicht, nur noch in so Boardshorts rumgelaufen, ne? Und das
Toll,
hat mich so doll gekriegt. Das hat mich so doll gekriegt. Ich bin auch privat nur noch in diesen Badehosen rumgelaufen, hatte so eine dusselige Fußkette mit so Muscheln
das
dran.
Das kann
und
ich so verstehen, Ole. Es passt
und
auch zu
ich
dir.
Ich fand das so geil, weil das war total konträr, ne? Weil in dieser Kultur war auf einmal alles mega entspannt. Es gab keine
Freedom,
Regeln.
Ja.
Nur du bist nur auf dem Wasser, nur die Natur. Es gibt niemanden, der dir irgendwas sagt. Und das fand ich so unendlich geil. Und was mich dann natürlich auch so gekriegt hat, war die Musik. So, ne? Alles, ja. Was da Ben Howard, Jack Johnson, diese ganzen ja. Sachen, nur 24/7, ich habe nichts anderes gehört. Und dann natürlich auch dieses, ich hatte eine Gitarre dann auch oder habe mir eine Gitarre gekauft, habe das so gelernt und am Strand gespielt.
Du bist der perfekte Surferboy, jetzt wo du sagst.
Das war dann mein Ding.
Das
war mein Ding. Ich saß in Südfrankreich und habe nur noch da Gitarre gespielt und war surfen. Und dann bin ich, als ich dann aus den Urlauben zurückkam, wollte ich auch nicht, natürlich nicht mehr in den Knabenchor, sondern war das vorbei. Und das war meine erste richtige Subkultur. Ich weiß noch, dass wir dann mit 1, 2 Freunden auch, wie gesagt, immer nur noch in diesen Badehosen in die Schule gegangen sind. Und dann war das halt so dieses, ne, nur noch mit diesem dusseligen Hang Loose und so.
Was für eine schöne Subkultur. Das ist ganz, ganz toll, finde ich, weil die echt komplett regelfrei ist. Weil Subkultur hat ja eigentlich schon auch
genau.
Dann strenge Regeln. Ne?
Ja,
es ist ja auch oft ganz dogmatisch und grenzt sich ab von anderen und
ja.
So.
Das war eigentlich sehr offen, das stimmt schon.
Ja, super.
Und ich hab das wirklich geliebt, auch so mit allem, was da so.
Und dann bist du raus aus dem Chor.
Bin ich raus aus dem Chor und habe gesagt, nee, ich möchte jetzt nur
noch. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss surfen.
Ich muss einfach gar nichts machen, vor allem. Und das war die Zeit, wo ich unglaublich viel Musik vor allem auch gehört habe. Und neue Musik für mich.
Und
mich
da warst
so
du, wie alt?
Ja, 16, 15,
ja, okay.
16, irgendwie sowas. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und auch am Anfang musikalisch, so dieses, weil der Bruch auch so doll war. Von diesem klassischen Singen zu, ich mache jetzt einfach für mich was alleine und so, das hatte ganz viel mit Vibe zu tun und mit einfach so für sich irgendwas tun. Das war meine erste Subkultur, die mir ganz viel gegeben hat damals.
Ich liebe die alte Surfmusik so sehr, diese ganzen Beach Boys Sachen und so. Es ist so toll.
Fand ich auch toll.
Es ist so toll.
Donovan Frankenheit, fand ich auch. Das, also so toll. Alles.
Geht sofort die Sonne auf, ey.
Genau. Das war sehr toll. Und war aber leider die Zeit, wo halt dann da wollte ich dann keine Band gründen oder so und auch nicht richtig Musik machen, weil alle meine Heroes, die ich damals hatte, die sind gefühlt immer so da reingerutscht eher. Das waren dann halt so Surfer, die nebenbei auch Musik gemacht haben. Und das wollte ich dann natürlich auch. Das war dann überhaupt nicht ambitioniert, was ich so gemacht habe, weißt du? Sondern es war halt so einfach so im Moment.
Es geht um Zugehörigkeitsgefühl, ne?
Genau.
Wie immer, wenn man jung ist. Also das ändert sich ja dann, je älter man wird, dann immer mehr so, ja, dass das eben nicht mehr so wichtig ist. Aber Zugehörigkeitsgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, ich möchte Teil dieser Jugendbewegung sein.
Genau.
Also, weißt du, bei uns war das dann natürlich nach dem Abi in den 90ern, dann war halt Grunge, also dann war halt Nirvana so, man musste echt möglichst abgerissen und billig, also die Klamotten mussten so billig aussehen und voll, ich weiß gar nicht, wie wir das, gut, wir hatten auch nur billige Klamotten, glaube ich, aber es hat auch alles nicht zusammengepasst und
aber das war zum Beispiel auch ein Teil, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, wieso ich das so mochte, glaube ich, dieses Surf-Ding. Weil ich hatte auch nie Geld, so.
Ja.
Und du brauchtest aber auch gar kein Geld. Was heißt gar kein, aber brauchtest echt nicht viel.
Musst nur nach Südfrankreich kommen.
Musst nur da irgendwie hinkommen und dann, das war es dann schon.
Und reden wir von Wellenreiten oder Windsurfen?
Nee, natürlich nur Wellenreiten.
Ah, geil, ich hatte es gehofft.
Weil das halt so dieses noch viel cooler.
Ja, klar. Windsurfen ist fucking Sylt, ey.
Genau, und Windsurfen ist auch wieder viel, viel teurer. Du brauchst halt so super viel Ausrüstung und das ist dann auch so wieder
eine
ganz andere Szene.
Und deinen
genau,
Arm klemmen,
und ja, genau. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen und auch voll geprägt. Ja.
Und gab es noch eine, in die du mal reingerutscht bist?
Ja, die danach kam, war so eine sehr kurze Phase. Das war dann so zum Abi hin. Da ging das hier in Hamburg mit dem Neon-Rave los. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war auch so nur so eine kurze Phase.
Sag mal eine Jahreszahl.
Ja, das muss dann 2008 oder so gewesen sein.
Ja, da habe ich gerade mein Kind gekriegt, da habe ich nichts mitgekriegt.
Da kam der amerikanische Klamottenlabel American Apparel nach Hamburg. Und die hatten nur so krasse Neon-Sachen.
Ich weiß, die Sachen waren toll.
Ja, ich fand die auch unendlich cool.
Gab so tolle
cool.
Männerunterhosen.
Genau.
Wow, die waren super cool. So super.
Und das war so die Zeit, wo man dann so super enge Hosen wieder getragen hat. Und so Neon-Shirts mit so jetzt im Nachhinein auch, also die Bilder sind auch hart, wenn ich die so angucke, mit so krassen V-Neck-Ausschnitten und
ich fand
so orange
das ganz gut.
Und
ich fand das echt, ich fand das, gelb. Das habe ich doch mitgekriegt, das fand ich gut, aber hat das irgendwie einen Einfluss auf deine Arbeit gehabt?
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil da gab es auch so eine sehr klare Musik, so Neon Rave war so heftigster Minimal-Elektro. Und da gab es so ein, zwei Clubs in Hamburg, wo wir dann immer waren. Der Nightclub, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und noch so ein, zwei, wo wir immer waren. Und das war für mich richtig spannend, weil das zum ersten Mal Musik war, die ich interessant fand, die aber keinen Text hatte. Also die ausschließlich so ein Gefühl transportiert hat. Und das fand ich irgendwie spannend. Und vor allem, weil es auch wieder so sehr konträr zu diesem Surf-Ding war.
Ja, total.
Es war einfach
ganz
hart.
Andere, ja.
Es war so richtig hart und klar. Und das war so Funktionsmusik. Und irgendwie fand ich das ultra spannend damals.
Und hat das eine Auswirkung dann darauf gehabt, auf die Art, wie du Musik wahrnimmst oder schreibst?
Ja, also ich hab zu der Zeit gar keine Musik mehr gemacht. Weil ich das Gefühl hatte, dass das jetzt so das neue Ding ist. Und ich selber nie so richtig Zugang dazu gefunden habe, also um das selber zu machen. Wenn du weißt, was ich meine. Das war dann so eine Phase, wo ich völlig aufgehört habe, Musik zu machen.
Das kenne ich auch vom Schreiben.
Ja. Das ist das rote, große Telefon, das hier
das
klingelt.
Das ist 5 Meter. Soll ich mal rangehen?
Geh mal bitte ran, ja.
Hallo Carsten.
Hallo ihr zwei. Heute mal ganz was Persönliches. Wenn ich einen Empfang im Rathaus habe, als Senator, so ganz offiziell, kann ich da eigentlich auch ohne Krawatte hingehen? Oder halten das die Hamburger in ihrer Vorstellung davon, was ein Senator ist, nicht aus?
Wie passend kann eine Frage sein, bitte?
Wirklich, super gut.
Geil.
Vielen Dank. Simone,
wow.
Kultursenator ohne Krawatte, was wäre dein erster Gedanke?
Also du bist ja hier der geborene Hamburger, gebürtige?
Ja beides.
Beides. Du musst jetzt die Hamburger einschätzen. Ich kann versuchen, den Kulturhintergrund einzuschätzen.
Okay, also ich glaube, dass die Hamburger die Nase rümpfen würden. Ich glaube, dass die das komisch finden.
Wir reden von einem Senatsempfang im Rathaus.
Genau,
also da kommen so schicke Leute.
Genau.
Ja, ich war einmal bei so einem Empfang.
Obwohl, wenn einer das da dürfte dann wahrscheinlich der Kultursenator.
Und da würde ich nämlich auch sagen, dass dann wiederum also das Kulturbudget in jeder Art von Regierung ist ja immer das kleine Budget. Der Kultursenator ist auch jetzt nicht übel nehmen, aber es ist ja so, das ist nicht das Wichtigste, es ist so der Hofnarre im Prinzip, der dann auch Sachen sagen darf, glaube ich, vielleicht auch gegen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die andere Senatoren nicht sagen dürften. Also ich glaube, die haben so ein bisschen mehr
eine Sonderstellung,
bisschen mehr Beinfreiheit und vielleicht sind gerade die Hamburger ehrlich gesagt entspannt genug und laid back genug, um das komplett zu akzeptieren oder sogar gut zu finden. Also, was ja total auffällt, finde ich, in der politischen Modesubkultur,
ja,
ist, dass wenn Robert Habeck zum Beispiel eine Krawatte trägt, ne, dann denkt man immer, ach oh, scheiße, was ist passiert, ey. Und dann ist immer so geil, der Kragen ist immer irgendwie schief, hängt aus dem Jackett raus. Es ist wirklich ziemlich eine Krawatte
sehr,
an.
Also das ist ja es alles ist falsch. Extra und konstruiert.
Es ist super falsch, es ist einfach falsch. Und wirklich, da muss man drauf achten, wenn der eine Krawatte trägt, dann ist irgendwas mit dem Kragen schief.
Ja,
aber
ist doch extra, oder nicht?
Weil ich habe neulich auch mit meinem Mann drüber gesprochen und mein Mann sagt, das macht er bestimmt extra. Und ich habe gesagt, ich glaube, er hat einfach da echt, da ist ihm alles zu eng und so. Und da ist es doch schon voll jetzt akzeptiert und auch appreciated, dass der eigentlich keine Krawatte tragen sollte und auch nicht muss. So.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch die Frauen in der Regierung, wie Annalena Baerbock, was für Modecodes die fährt, hat nichts mehr zu tun mit dem Modecode von Angela Merkel.
Das stimmt, ja.
Also die ist wirklich angezogen wie eine Frau und sieht so bossy und powerful aus mit dem Ding. Und warum sollte nicht 2022 jetzt echt der Punkt sein, wo ein Kultursenator, der alles weiß über Hochkultur, Popkultur, Subkultur und der aus dem Ruhrgebiet stammt, von der SPD, warum sollte der eine fucking Krawatte tragen? Wir sind nicht in München. Also ich glaube, Hamburg wäre fast stolz drauf.
Okay.
So, ich möchte, Carsten, ich möchte dir den Tipp geben, Krawatte weglassen. Bind sie dir einfach um die Stirn das nächste Mal.
Und fliege dann.
Ja, fliege, um Gottes Willen. Don't do it.
Okay.
Also würde ich jetzt, ich
fände es natürlich auch toll.
Weg mit dem Ding.
Aber, also wenn er schon drüber nachdenkt. Ja.
Oder halt nur Krawatte.
Ohne Jackett.
Ohne Hemd. Nee, ohne Hemd.
Okay. T-Shirt.
Das wollte ich immer mal sehen bei irgendwem. Ich glaube, Hamburg hält es aus.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, und wer es nicht aushält, meine Güte, muss mal lernen, was auszuhalten.
Ja.
Ist eh wichtig heutzutage in unserer Gesellschaft, Dinge auch einfach mal wieder aushalten. Mhm. Sich nicht immer gleich aufregen, sagt die Richtige aber.
Glaubst du, da würde es so einen Zeitungsbericht drüber geben, wenn Carsten das machen würde?
Ja, die Bild würde bestimmt draufspringen. Mhm. Und würde so kritische
jetzt
Fragen
ist er
stellen.
Völlig abgedreht.
Genau. Und aber die Mopo würde es, glaube ich, feiern. Das Abendblatt würde es einfach schockiert wegschweigen.
Okay. Ja, vielleicht.
Wir würden es auch feiern in unserem täglichen aktuellen Live-Ticker-Podcast.
Ja. Genau.
Ich fände es super.
Du hast gesagt eben, dass es auch eine Phase gab, wo du gar nichts mehr geschrieben hast. Lag das dann auch an irgendeiner Subkultur, in der du gerade warst, oder lag das einfach nur an deinen Lebensumständen, die vielleicht stressig waren?
Ne, es stimmt nicht, dass ich nichts mehr geschrieben habe, aber dass ich mich wahnsinnig verunsichert gefühlt habe von sehr, sehr guten Sachen, die ich für Subkultur oder die ich aus der Subkultur gespürt habe und bei der ich gemerkt habe, das bin ich aber nicht, da kann ich nicht. Also bei mir war es tatsächlich Poetry Slam. Als das losging und das war echt neu. Ich war dann in Hamburg hier 2-3 Mal und habe mir das angehört und dachte, wow, das ist eine ganz neue Art von Literatur. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich will nicht so auf der Bühne slammen, aber ich fand es total toll. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Also Spoken Word finde ich auch immer noch. Ich finde Kate Tempest ist eine der größten Sprachkünstlerinnen überhaupt. Ich finde es wahnsinnig gut. Und da hatte ich für einen Moment das Gefühl, das ist ja schon auch wirklich lang her und ich war noch jung, aber da hatte ich das Gefühl, so, das ist eine Entwicklung, die ich nicht mehr mitmachen kann oder die ich nicht mitmachen kann.
Und dann hat es dich so verunsichert.
Dann hat mich das so verunsichert, okay, weil ich eigentlich es immer gut finde, Veränderungen mitzumachen, da auch in seinem eigenen Kulturkochfeld mitzugestalten. Und da dachte ich, okay, das, was ich jetzt mache, ist vielleicht all. Und was mache ich denn jetzt? Vielleicht merke ich es gar nicht, mein Verfallsdatum ist schon längst abgelaufen. Und wir reden davon, ich war so Ende 20, Anfang 30, ne? Also so, Ende 20 noch nicht mal. Und habe dann wirklich eine Weile gebraucht, um das Gefühl zu haben oder wieder trittfest zu werden in meinem eigenen Sound, der eben gar nichts damit zu tun hat, den man durchaus so vorlesen könnte, ja. Aber ich habe da wirklich, ich habe eine Weile gebraucht, um mich da wieder sicher zu fühlen und zu denken, nee, ich mache halt das. Das ist halt, ich bin meine eigene Subkultur im Genre zum Beispiel. Also ich weiß, dass ich am Anfang total Subkultur war in Deutschland mit meinem Kram. Und inzwischen werden die Cover nachgeahmt und auch die Figurenkonstruktion und die Art zu schreiben. Und das finde ich super. Ich bin im Mainstream angekommen jetzt. So sieht es nämlich aus. So können wir einfach einen Haken hintermachen, hinter das Thema.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Bogen. Ja, das ist die Emanzipation aus der Subkultur.
Ja, ich bin ja inzwischen...
Zumindest deine persönliche.
Ja, weißt du, also ich bin ja 50. Also was soll ich noch... Ich kann keine Subkultur mehr machen. Ich kann sie nur...
Verstehe
ich. Kann sie nur beobachten und bewundern.
Ja, verstehe
ich. Wie sie glitzert. Und also für mich ist tatsächlich jetzt aktuell gegenwärtig... Meine Art von Subkultur ist alles, was ich mit Leuten bespreche. Mhm. Am Tresen oder mit meinem Sohn am Küchentisch. Da habe ich das Gefühl, hier bin ich noch nah dran, weil es eben nicht manifest ist, weil es nicht ist, was veröffentlicht wird, sondern weil es in so einem Fluss des Werdens ist, die Gedanken beim Reden verfertigen. Mhm. Und dann ist es auch schon wieder weg. Und ich kann als alte weiße Frau dann ganz viel lernen von den Menschen, mit denen ich rede, die vielleicht sehr viel jünger sind als ich, und gleichzeitig kann ich die auch so ein bisschen über Bande bespielen und ihnen vielleicht noch was viel, viel Älteres geben als das, was ich bin. Sag hier, guck dir doch nochmal
Hemingway an.
Ja, oder guck dir Hubert Fichte an. Deutsche Beat-Literatur. Mhm. Ist irgendwie Horror, aber auch geiler Scheiß. So.
Es ist lustig, dass du das sagst, dass es auch was mit deinem Alter zu tun hat. Ich muss nämlich auch zugeben, ich bin jetzt Anfang 30 und ich hätte jetzt, glaube ich, auch Probleme, wieder so eine 180-Grad-Wendung zu machen. Also jetzt.
Das geht nicht mehr.
Und ich habe das Gefühl, ganz genau,
du verrätst dich dann,
geht
ja
nicht mehr. Ganz genau.
Du verkleidest dich.
Ganz genau.
Du bist ja echt, also
ganz
das
genau.
Geht nur in der Jugend.
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Irgendwie ist es vorbei. Also dieses, wenn wir uns jetzt hier nächste Woche treffen würden und ich würde jetzt mit zerrissenen Nylonstrumpfhosen und Kajal und schwarzen Nagellack und so sitzen, dann ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt noch könnte, und ich weiß, dass ich damals schon irgendwann dann den Mut hatte, einfach solche Sachen zu machen.
Aber das bestätigt doch eigentlich meine Theorie, dass Subkultur immer was ist, was im Fluss ist, was im Werden ist, was noch nicht manifest ist, und das passt halt einfach nur zu einem gewissen Lebensalter. Und also nicht, um Gottes Willen, ich möchte nicht unbeweglich sein, niemals. Ich möchte, dass das alles weiter im Fluss bleibt. Aber
du kannst nicht mehr so harte Cuts machen.
Nein, ich bin gemacht. Also ich habe 50 Jahre auf dem Buckel, das hat mich ja auch gemacht. Das hat mich
klar.
Ja geprägt. Das hat dieses Fass da auch vollgegossen, dass da mein Wesen ist. Und da würde ich auch, wenn ich jetzt, wobei, weißt du, worauf ich immer noch mal Bock hätte, und vielleicht mache ich das noch mal. Also eine Subkultur, die ich immer schon geil fand und ich habe mich nie getraut, mich drauf einzulassen, und es kriegt mich aber immer wieder. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gerade meinen neuen Roman fertig geschrieben, der spielt auf einem Schiff und da gibt es Szenen in Maschinenräumen von großen Schiffen. Es kommen immer wieder Maschinenräume vor. Und ich finde, das macht mich so an. Ich finde Maschinen so sexy. Wenn du mich nach Dortmund in die Kokerei Hansa stellst, zu diesen alten Industrieruinen, das wirklich, ich finde es richtig,
es
macht mich richtig sexy.
Blau, Mann.
So, und ich wäre echt gern einmal auf so einer Steampunk-Convention.
Oh, okay.
Mit dem vollen Ornat.
Okay.
Also ich hätte gern so Uhrenaugen
und
so Schiffe auf dem Kopf und Maschinensachen an und gerne auch irgend noch mal so ein Bionicle dritten Arm oder sowas. Das macht mich so an. Ich habe so viel Star Trek geschaut früher und ich war immer für diese Borgfrau, die da auf dem Schiff war. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht ist auch, aber ich für mich Romantik ist Industrieromantik, ist alte Werften, alte Maschinen. Mir geht das Herz auf und es macht mich richtig an. Ich finde es richtig hot.
Okay. Ja. Ja, interessant. Dann solltest du auf jeden Fall, es gibt doch in Amerika dieses Festival in der Wüste. Wie heißt das denn nochmal, wo die Leute auch alle so rumlaufen?
Ist das Sundance oder mache ich jetzt im Vollkommen?
Nee, Burning Man meine ich.
Und
das ist auch immer sehr, sehr...
Ja, ich glaube, ich traue mich das nicht
sehr
mehr.
Sehr sexuell und...
Ich glaube, ich würde mich es nicht mehr trauen, ja. Aber ich würde gerne mal zu so einer... Also wenn ihr wisst, wo die nächste Steampunk-Convention ist und ich mal so einfach mir ein Ticket kaufen und
die ist bestimmt
kann.
In Essen oder so.
Ja klar, die ist irgendwo
in
im Pott.
Ja, ja.
Natürlich. Ja. Ich fühle da so eine große Anziehung zu. Es ist echt brutal. Das wäre eine Subkultur, auf die ich mich nochmal einlassen würde auf meine alten Tage. Und warum eigentlich nicht?
Ey? Ist voll gut. Ich wollte einmal noch, wo wir jetzt so langsam zum Schluss von unserer Sendung kommen, zu meiner größten Subkultur, der ich mich irgendwann angeschlossen habe.
Da waren wir noch gar nicht.
Nee. Und zwar meine größte Subkultur, würde ich jetzt mal so geschummelt sagen, ist dann irgendwann meine Band geworden. Und ja, weil das einfach, weil wir irgendwann so das Gefühl hatten, wir sind so ein kleiner, verschworener Haufen hier und wir versprechen uns jetzt alle in die Hand, dass wir zusammen irgendwas kreieren. Und wenn man nur lange genug auf dem Haufen ist, dann gleicht man sich dann doch immer mehr an und macht so immer mehr sein eigenes Ding. Und ich bin total stolz darauf auch, dass man so sein eigenes Ding gefunden hat. Das ist natürlich immer noch hier, das natürlich von vielen Dingen inspiriert und beeinflusst wird, völlig klar. Aber ich finde es irgendwie richtig schön, dass man sich so gefunden hat und dass man sich über die Jahre vor allem auch so, dass man zusammengewachsen ist und so. Ich weiß ganz genau, welche Referenz mein Schlagzeuger im Kopf hat, wenn ich über The War on Drugs rede. Also was ich da genau meine, welchen Drum-Sound ich meine, wenn ich von meiner Gitarristin über den und den Gitarrensound rede, so oder generell auch über Politik, über gesellschaftliche Themen. Das ist alles so, wir sind da so sehr zusammengewachsen.
Habt ihr wie so ein gemeinsames Rückgrat?
Ja, klar. Und natürlich und streiten wir uns Stränge. Und so und haben irgendwie auch natürlich unterschiedliche Meinungen, aber so dieses ganze Gespann ist so verwachsen und irgendwie auch eine kleine Subkultur geworden. Und
das ist eine ganz tolle Vorstellung, ja. So aufgehoben zu sein in
genau.
Was.
Genau.
Irre.
Ja.
Irre. Ich muss mal überlegen, ob ich sowas auch schaffen kann mit Fellow Writers. Das finde ich toll. Ich wollte noch eine lustige Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Die aber Subkultur auch so bebildert vielleicht. Bitte. Weil ich ja vorhin gesagt habe, wovon ich überzeugt bin, dass es aus einem Gefühl von, oder aus nicht einem Gefühl, sondern irgendwas nicht haben und dann was Neues machen. So. Und es gab einen Winter hier in Hamburg, da hatte ich wirklich überhaupt kein Geld. Da habe ich vorher gut verdient, musste dann irgendwie 8.000 Euro Steuern nachzahlen, war komplett blank, habe dafür einen Kredit aufgenommen und musste, also es war richtig schlimm, ich hatte überhaupt kein Geld und es kam so ein Schneeregenwinter, es war die ganze Zeit so feucht, kalt und ich konnte mir keine Winterstiefel leisten und meine waren kaputt vom letzten Jahr und ich hatte einfach keine Winterstiefel, die cool waren, ich wollte aber natürlich cool aussehen und da war ich so wahrscheinlich so um die 30 und hatte aber so ein paar Block Absatz Mary Janes Schuhe, die hatte ich in New York gekauft, Jahre vorher. Und die waren noch gut. Die hatten so dicke Blockabsätze aus braunem Leder und vorne so eine runde Kappe und so ein Riemchen. Und das war echt dickes, braunes Leder aus New York. Richtig geil. Und die habe ich getragen bis zum Umfallen. Und ich dachte, die sind vorne fest, die haben hinten einen guten Absatz. Ich muss nur irgendwie einen Winterschuh draus machen. Und dann habe ich so gestrickte Wollsocken, so ganz dicke. Da habe ich vorne die Spitze und die Ferse abgeschnitten und habe die so über den Schuh gezogen, dass der Knöchel warm war und oben der Spann auch warm. Also der Strumpfhosenfuß quasi war dann von Wolle umhüllt.
So ein Stulpen quasi.
Ein Stulpen, ja. Aber habe den so zurechtgeschnitten. Also die Fußspitze okay, ab ja. Und die Ferse rausgeschnitten. Und dadurch gab es kein Teil, das irgendwie im Schneematsch war. Mhm. Aber meine Füße und meine Knöchel waren warm. Und dann war ich irgendwo in der ich glaube, jetzt geschlossenen, inzwischen, Gott hab sie selig, Daniela Bar oder so. Ja. Und habe so eine junge Designerin aus der Schanze kennengelernt, oder war so mein Alter, glaube ich. Und wir standen da und haben gelabert und geraucht und dann guckte sie irgendwann auf meine Füße und sagte, boah, was hast du denn da für coole Stiefel an? Das sind keine Stiefel, das ist einfach, weil ich so arm bin gerade. Ich habe hier diese Wollstrümpfe über den Schuhen und so. Und sie sagte, weißt du, ich sagte, das finde ich genial. Solche Stulpen muss ich machen. Und ich habe tatsächlich, ungelogen, im Winter drauf, haben das so viele Frauen getragen. Und zwar über ihren Stiefeln.
Okay.
Also zusätzlich zu den kleinen, da waren dann so spitze Stiefeletten.
Ja, ja.
Waren so modern. Und zu diesen spitzen Stiefeletten hatte man dann so einen Wollüberzieher. Und wer hat es erfunden?
Krass.
Ja, weil ich kein Geld hatte.
Hättest du es dir weil mal patentieren
so,
lassen?
Ja, weil ich so arm war. Nee, geschenkt. So,
die Ideen müssen
ja
raus.
Ja, einfach hier, guck mal, meine kalten Füße, jetzt sind sie warm. Ja, das war das einzige Mal, glaube ich, dass ich was invented habe.
Das ist aber richtig gut.
Es hielt auch nicht lang.
Meinst du denn, dass die, die Designerin, meinst du, dass die das quasi angeschoben hat?
Ich glaube schon. Ich bin mir eigentlich fast sicher.
Das ist ja eine geniale Geschichte.
Das ist eine Co-Produktion am Tresen war.
Schade, dass sie sich dann nie wieder bei dir gemeldet hat.
Wir sehen uns manchmal zufällig, aber wir haben nie drüber gesprochen.
Das ist eine schöne Geschichte. Ach man, Subkulturen sind schön.
Subkulturen
ich hätte
sind
auch
toll,
Lust, weil
man muss wieder
grade,
viel mehr. Wir sollten, lass uns doch lass
ich habe auch
doch
überlegt
mal,
gerade, weil du gesagt hast, so,
könnte
dass
man
Steampunk
jetzt mal
dich so anmacht.
Ja.
Und ich auch überlegt, wo ich nochmal gerne eintauchen würde.
Surfst du noch?
Also ja, manchmal ja, aber nicht ambitioniert oder so.
Ne? Du kannst es noch.
Ich kann es noch.
Du könntest nochmal anfangen damit.
Ja, aber das wäre mir auch zu...
So Dad-Look, dann so ein Dad-Joke, ne?
Genau.
Fast schon, obwohl du noch so jung bist, aber es wäre fast so ein Dad-Joke.
Nee, und vor allem würde ich dann eher was nehmen, was dann doch viel weiter weg von mir wäre. Wenn du weißt, was ich meine. Weil in dieses Surf-Ding, da weiß ich nicht, da könnte
kannst
ich jetzt glaube ich schon
für,
schnell wieder rein. Aber
also für Piloten interessieren oder sowas?
Und dann?
Weiß ich nicht. So, ich finde ja einen Pilotenlook zum Beispiel total super.
Ja? Nee, das finde ich immer so ein bisschen prollig auch mit diesen Brillen und so.
Ja, geil.
Findest du gut?
Finde ich super.
Nee, ich dachte eher gerade in so eine Richtung, in so Ork-Fantasy oder sowas.
So
weißt
Rollenspiel.
Du? Ja, sowas. Weißt du, dass ich irgendwie so Mittelalter mit so einer Axt rumlaube. Ich habe so einen Kumpel, der hat so Live-Action-Roleplaying gemacht im Wald. Weißt du, haben die sich so verkleidet und so mit Feuerbällen aufeinander geschmissen und so.
Nein.
Ja, aber das ist auch...
Ole, nein.
Wahrscheinlich eher nicht, ne? Weißt du, warum auch nicht? Weil die haben immer Scheißmusik. Die haben immer so Mittelalter-Gedudel und so.
Ja, nee.
Nee, das müsste dann schon die Musik ansprechen.
Auch schlimme Getränke,
stimmt. Dann trinken die Met aus dem Horn
Boah,
und so.
Ist das widerlich.
Nee, hast du recht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich muss mich noch so ein bisschen umhören. So motorradmäßig sehe ich mich leider auch nicht. Weißt du, das wird ja noch so ein bisschen in deine Richtung gehen. Ne?
Also
ein
Mad Max Ding.
So ein Mad Max Ding. Das geht aber schon wieder in Steampunk, ne?
Ja, aber, und dann aber mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt.
Ja,
stimmt. In so einer
Sehr
Mad Max.
Sehr gute Idee.
Ey, come on.
Das ist echt eine gute Idee.
Ja.
Hey, ja, in diesem Sinne, überlegt doch auch mal da zu
Hause.
Wo ihr hinfahren wollt und vor allem in welche Subkultur ihr mal wieder abtauchen möchtet. Fand ich eine gute Sendung, Simone, weil...
hat sie gefallen.
Ja, hat mir gefallen, weil ich auch wieder viel über dich gelernt habe und vor allem darüber, wie sich Kultur bildet und wie man sich selber immer wieder bildet und dass Subkultur eine ganz schön große Rolle spielt.
Ohne
ich dachte das
Subkultur
vorher schon,
geht nichts.
Aber ohne Subkultur geht einfach gar nichts und deswegen
nichts.
Mein kleiner Appell nochmal an dieser Stelle. Du kannst auch gleich nochmal einen Appell loswerden.
Ja, muss ich
aber
nämlich auch noch.
Bitte, bitte, bitte unterstützt mal die kleinen Läden. So, weil da bildet sich diese ganze Geschichten so. Unterstützt mal die Astra-Stube, wo so 30, 40 Leute nur reinpassen. Aber wir brauchen solche Bühnen in der ganzen Stadt, weil nur durch sowas entstehen große, geile Sachen. Die O2-Arena in Hamburg, die hat noch nie irgendwas groß gemacht. So. Unterstützt bitte so kleine Sachen, weil das ist so unendlich wichtig. Und kauft euch so kleinen, weirden Scheiß, weil nur dadurch entstehen die richtig coolen Sachen.
Genau, das wollte ich auch sagen. Und Proberäume. Wir brauchen Finanzierung immer für Proberäume.
Ja, bitte, bitte.
Genau, Geld für Proberäume und Astra-Stuben.
So, In diesem Sinne, tschüss. Wir sehen uns und hören uns vor allem.
Wir sehen uns, oder?
Wir sehen uns bei
und
unserem,
da draußen, wir hören uns.
Bei unserem morgendlichen Call, Videocall. Und wir da draußen, wir hören uns in 2 Wochen und dann ist meine Nase vielleicht auch wieder frei.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.
Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.